Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane, guten Tag. Einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Altenpflege wird es vorerst nicht geben. Wir sprechen in dieser Sendung über die Hintergründe. Wir berichten außerdem über die jüngsten Rücktritte im Wirecard-Skandal und wir schauen, wie der Chiphersteller Infineon angesichts des aktuellen Mikrochip-Mangels aufgestellt ist. Starten aber mit einem Blick in die Innenstädte. Lust auf Shopping hätten sie ja schon, die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Das zeigt das jüngste Konsumklima der Marktforschungsfirma GfK. Es ist zuletzt gestiegen. Allein diese Konsumlaune, die kann im aktuellen Lockdown nur begrenzt ausgelebt werden. Minimalisten können der Situation vielleicht etwas abgewinnen. Die Unternehmen, die es betrifft, die schlagen hingegen in der sowieso schon hitzig geführten Debatte um Öffnungsszenarien immer lauter Lärm. So auch heute. Panayotis Gavrilis berichtet.
Die Kritik wird lauter, die Ungeduld wächst. Wann und wie können Geschäfte wieder öffnen? Die Lage sei dramatisch, sagt Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands HDE.
Viele Unternehmen, gerade im Modehandel, wissen nicht mehr, wie sie ihre Geschäfte vor der Insolvenz retten sollen. Und die Unternehmen, unsere Unternehmen brauchen jetzt, erwarten jetzt das angekündigte Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie.
Laut einer internen Umfrage unter mehr als 2000 Händlerinnen und Händlern sind 3/4 der befragten Unternehmen davon überzeugt, dass die aktuellen Hilfsmaßnahmen nicht zur Existenzsicherung ausreichten. Mindestens 50.000 Unternehmen seien, so Gent, in akuter Insolvenzgefahr.
Möglicherweise werden es noch mehr werden bei jedem Tag, der den Lockdown jetzt weiter führt, weil die Umsatzverluste liegen gut bei 700 Millionen Euro pro Tag. Das Eigenkapital ist aufgebraucht und jeder Tag der Verlängerung des Lockdowns wird diese Anzahl erhöhen.
Geht es nach dem Einzelhandel, so sollte der Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen in 7 Tagen nicht entscheidend sein, ob die Geschäfte wieder öffnen. Gent plädiert für eine Wiedereröffnung in Stufen. Sein Vorschlag, die Geschäfte bleiben grundsätzlich geöffnet, Shoppen soll also möglich sein. Je nach Inzidenzzahlen wird das Hygienekonzept aber angepasst, sprich hohe Inzidenzen, strengere Vorgaben, zum Beispiel für die Anzahl der Kundinnen und Kunden. Sind die Inzidenzzahlen niedrig, sind die Regeln lockerer. Es müsse mehr geben als geschlossen bis 35, sagt Gent. Er vermisse eine klug abgestimmte Politik zwischen Bund und Ländern.
Mit Impfkonzept, angepassten Hygieneregeln, Teststrategien und App-Lösungen, die dann auch funktionieren und bei denen Datenschutzregeln temporär, krisenbedingt zu einer besseren Rückverfolgbarkeit einfach suspendiert werden müssen.
Am 3. März entscheiden die Länderchefinnen und Chefs mit der Bundesregierung, wie es weitergeht. Für Tim Hohmann, Chef des Textilunternehmens Ernstings Family, ist klar:
Es muss jetzt in Lösungen gedacht werden. Wann darf der zwangsgeschlossene Handel unter welchen Regeln öffnen? Dies dauerhaft und berechenbar ab 8. März. Wie werden Entschädigungen wirksam entlang der Unternehmenslasten angemessen auf den Weg gebracht? Wie sichern wir die Arbeitsplätze unserer Millionen Mitarbeiterinnen und die Struktur der so wichtigen Innenstädte?
Zu bürokratisch, zu langsam lautet zudem erneut die Kritik, wenn es um die Wirtschaftshilfen geht. Im Schnitt hätten die vom Lockdown betroffenen HändlerInnen im vergangenen Jahr 11.000 Euro an Unterstützung bekommen. Hohmann kritisiert den Umgang der Politik mit dem Einzelhandel.
In dieser Haltung von ehrbaren Kaufleuten ist es nicht die Pandemie, die uns zu schaffen macht, sondern der politische Umgang mit uns Betroffenen und ein beschämendes Krisenmanagement.
Die Unternehmer schalten nicht nur rhetorisch auf Angriff, sondern auch juristisch. Laut der Handelsverbandsumfrage plant mehr als 1/4 der BekleidungshändlerInnen gegen die Schließung vor Gericht ziehen zu wollen. Hohmann schüttelt den Kopf, er versteht nicht, warum Supermärkte aufhaben dürfen, aber ein Klamottengeschäft nicht. Immerhin eine gute Nachricht gibt es vor allem für Modegeschäfte, die auf Bergen unverkaufter Winterware sitzen und deren Lager verstopfen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat den Ländern vorgeschlagen, auf die Umsatzbesteuerung von Waren zu verzichten, die von Händlerinnen und Händlern an wohltätige Organisationen gespendet werden. Die Initiative Spenden statt Vernichten hatte dies gefordert. Allerdings sollen die umsatzsteuerfreien Spenden für neue, aber unverkaufte Lagerware wie Hosen, Jacken oder Schuhe nur befristet sein bis Ende dieses Jahres.
Der Bericht von Panayotis Gavrilis. In der Altenpflege wird seit langem um einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag gerungen. Das Problem ist unter anderem die heterogene Landschaft der Arbeitgeber. Nun aber stand die Branche kurz vor dem Durchbruch. Der kleinere Arbeitgeberverband BFAP und Verdi waren sich über einen Tarifvertrag einig geworden, den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil für allgemeinverbindlich hätte erklären können. Sie bemerken den Konjunktiv, denn das ist jetzt vom Tisch. Die Caritas hat es abgelehnt, den bisherigen Branchenmindestlohn durch diesen Tarifvertrag zu ersetzen. Meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske hat das Ganze für uns verfolgt. Frau Jeske, mit welcher Begründung lehnt denn der katholische Wohlfahrtsverband Caritas diesen einheitlichen Tarifvertrag ab?
Also der Hauptgrund, der genannt wurde, ist, dass dieser Tarifvertrag in das eigene Tarifgefüge der Caritas eingegriffen hätte. Man muss dazu wissen, die Caritas zahlt Löhne, die über dem Mindestbetrag sind, der jetzt in diesem Tarifvertrag gestanden hat, den man für allgemeinverbindlich erklären wollte. Diese höheren Löhne, die hätte sie auch grundsätzlich weiterhin zahlen können, fürchtete aber offenbar, dass bestimmte Sonderregeln, die in den eigenen Verträgen festgeschrieben sind, dann nicht mehr gelten würden. Also um das vielleicht zu erklären, in diesem Tarifvertrag, der allgemeinverbindlich erklärt werden sollte, da stand nicht so wahnsinnig viel drin, hauptsächlich ein Mindestlohn, Urlaubsgeld und Urlaubstage. Nicht zum Beispiel so etwas wie Erfahrungsstufen, das heißt, wie viel Geld bekomme ich, wenn ich 10 oder 20 Jahre im Betrieb bin. Und da hatte die Caritas offenbar Sorge, dass die Kostenträger dann diese spezielleren Regelungen, die sich bei der Caritas schon finden, eben nicht mehr refinanzieren würde. Die Arbeitnehmerseite, muss man sagen, konnte das aber nicht verstehen. Thomas Rühl, Ihr Sprecher, sagte heute, diese Entscheidung hätte die Glaubwürdigkeit der Caritas massiv beschädigt.
Jetzt ist damit ja scheinbar erstmal ein flächendeckender Tarifvertrag für die ganze Branche, also für die komplette Altenpflege, vom Tisch, oder?
Ja, das ist schwer abzusehen. Also Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, der hat heute gesagt, das wäre auf jeden Fall ein bitterer Rückschlag und ein schlechter Tag für die Pflege. Er hat aber auch gesagt, ein neuer Anlauf für einen Tarifvertrag, den hält er durchaus für möglich. Das sei man den Pflegekräften schuldig. Ich wäre da trotzdem auch etwas skeptisch, denn die Kritik der Caritas, die war heute schon sehr grundsätzlich. Ich hatte den Eindruck, es ging da nicht um einzelne Bedingungen im Tarifvertrag, sondern es ging da schon ganz grundsätzlich darum, dass ein anderer Arbeitgeberverband der Caritas tarifliche Vorgaben gemacht hätte. Die Kirche hat ja Sonderrechte in diesem Bereich. Man nennt das auch den sogenannten dritten Weg. Und ich habe den Eindruck, dass man vor allen Dingen das nicht gefährden wollte. Und insofern wüsste ich auch nicht, warum die Caritas sich nochmal da anders entscheiden sollte. Außerdem muss man sagen, es steht auch noch eine Klage des Arbeitgeberverbands Pflege vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg offen. Also geklagt würde auf jeden Fall auch.
Gegen den Tarifvertrag, auf den sich eben BFAB und Verdi geeinigt haben. Im BFAB sind unter anderem die AWO und der Arbeiter-Samariter-Bund. Der sollte eigentlich am 1. August jetzt in Kraft treten, ja wenigstens dann für andere Pflegeeinrichtungen. Das heißt, wenigstens außerhalb der kirchlich organisierten Pflege wird es einen Tarifvertrag geben?
Nein, ein einheitlicher Tarifvertrag für die gesamte Branche außerhalb der kirchlichen Träger ist das nicht. Dieser Tarifvertrag, der würde gelten zwischen dem Arbeitgeberverband der BFAB, den Unternehmen, die da also drin sind, und Verdi. Das sind 70.000 Beschäftigte von insgesamt 1,2 Millionen Beschäftigten in der Pflege. Es ist allerdings auch unklar, ob der jetzt jemals in Kraft treten wird. Es ist nämlich so, dass dieser Tarifvertrag eine zweiwöchige Kündigungsfrist hat und keine sogenannte Nachwirkung. Es gibt also die Befürchtung, dass BFAB diesen Vertrag jetzt relativ zügig kündigen könnte und er somit nie so richtig seine Wirkung entfalten könnte. Der Vorstand der BFAB, Gero Kettler, der war heute nicht zu einem Statement zu erreichen. Anfang der Woche hat er aber gesagt, dass seine Mitgliedsunternehmen das überprüfen würden.
Vielen Dank an Ann-Kathrin Jeske mit den Informationen. Der Caritas-Verband verhindert vorerst einen flächenden Tarifvertrag in der Altenpflege. Es hat ein paar Monate gedauert, aber mittlerweile hat der Bilanzskandal beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard und die offenbar gewordene mangelnde Kontrolle auch personelle Konsequenzen. Vor etwa einem Monat trat der BaFin-Chef zurück. Gestern Abend folgte der Chef der deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, die die BaFin mit der Prüfung der Wirecard-Bilanz beauftragt hatte. Und beim Wirtschaftsprüfer EY folgte heute der nächste Rückzug. Brigitte Scholtes mit dem Fortschritt der Aufklärung und ihren Folgen.
Allmählich geht es voran in der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals. Der Deutschlandchef von EY, Hubert Barth, legt sein Amt nieder. Damit ziehen die für Wirecard zuständigen Wirtschaftsprüfer personelle Konsequenzen. Ein überfälliger Schritt, meint Klaus Nieding, Vizepräsident der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Wir haben uns die ganze Zeit schon gewundert, dass dies bislang nicht erfolgt ist. Man kann nach den Fehlern, die dort offensichtlich passiert sind, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern ich finde schon, dass man auch in einem solchen Unternehmen bei einem Abschlussprüfer dann personelle Konsequenzen ziehen muss. Insofern ist dieser Schritt jetzt richtig, wenn er auch zu spät erfolgt.
Zudem fällt Bart weich. Er übernimmt eine andere Führungsposition im EY-Netzwerk. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft teilte mit, sie wolle den Vertrauensverlust durch den Fall Wirecard auch wiederherstellen, indem sie eine unabhängige Expertenkommission beruft. Bart ist jedoch nicht der Einzige, der nun Verantwortung übernehmen muss. Nachdem Ende Januar schon Felix Hufeld als Chef der Finanzaufsicht BaFin gehen musste, wird nun auch der Präsident der DPR, der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, Edgar Ernst, zum Jahresende zurücktreten. Auch das sei ein richtiger Schritt, sagt Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende.
Bei Herrn Ernst gab es schon länger die Kritik an Interessenkonflikten, gleichzeitig in einzelnen Unternehmen Verantwortung zu haben und eben für die Überprüfung der Bilanzierung zuständig zu sein. Da passte was nicht zusammen. Das ist schon länger so. Und es ist eigentlich überfällig, das zu korrigieren, dass der Wirecard-Skandal jetzt den Anschluss dazu gibt, ist eigentlich zu spät. Aber immerhin. Und für die Zukunft muss darauf geachtet werden, dass solche Interessenkonflikte ausgeschlossen sind.
Schick mutmaßt, dass die beiden Rücktritte nicht die letzten im Zusammenhang mit Wirecard sein dürften.
Dieser große Skandal legt einfach schonungslos die massiven Schwächen am Finanzmarkt Deutschland offen, in der Aufsichtsstruktur und bei den Wirtschaftsprüfern. Wichtig ist, dass es eben nicht nur bei den personellen Konsequenzen bleibt, sondern es auch wirklich die Kraft gibt, die Strukturen so anzupassen, dass sowas wie Wirecard nicht mehr vorkommen kann.
Diese Strukturen müsse man völlig neu konzipieren, fordert auch DSW-Vizepräsident Nieding.
Man muss die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses Konstruktes stellen, dass man auf der einen Seite eine öffentlich-rechtliche Behörde hat, die entsprechende Aufsichtstätigkeiten auszuüben hat, nämlich die BaFin, und auf der anderen Seite man eine privatwirtschaftlich organisierte sogenannte Bilanzpolizei hat, die dann Prüfungsaufträge der BaFin entgegennimmt und umsetzen soll. Möglicherweise ist es besser, wenn man alles in öffentlicher Hand behält. Dann müsste die BaFin aber, um ihr nicht wieder den Vorwurf eines zahnlosen Tigers einzuhandeln, auch entsprechende Vollzugsbefugnisse bekommen.
Dazu gehört auch eine weit bessere personelle Ausstattung der BaFin und der anderen Aufsichtsbehörden. Denn nur so können die Aufseher ihre Arbeit unabhängig ausführen.
Der Bericht von Brigitte Scholtes. Eine Reform der BaFin hat das Bundeskabinett gestern auf den Weg gebracht. Den Beitrag finden Sie in unserer DLF-Audiothek. Frankreich hat in Europa mit Abstand die meisten Atommeiler. Das Land ist stark abhängig von der Kernkraft. Die Atomkraftwerke erzeugen nach wie vor rund 70% des Stroms im Land. Die Meiler sind im Schnitt rund 35 Jahre alt. Die Grenze für die Laufzeit lag bisher eigentlich bei 40 Jahren, aber jetzt hat die Atomaufsicht diese Genehmigung verlängert, wenn auch unter Auflagen. Umweltorganisationen sind nicht begeistert. Katrin Hondl mit den Einzelheiten.
Das erlaubte Höchstalter französischer Atomreaktoren kann von 40 auf 50 Jahre erhöht werden, heißt es in der Stellungnahme von Frankreichs Atomaufsichtsbehörde. Die Entscheidung sei nach einer langen Untersuchung gefallen, sagte der Chef der Behörde der Zeitung West France. Bedingung für die Laufzeitverlängerung sei eine Reihe von Reparaturen an den 32 ältesten Atomreaktoren in Frankreich. Nach Angaben der Umweltorganisation Greenpeace haben allerdings 13 Reaktoren schon jetzt das ursprünglich vorgesehene Höchstalter von 40 Jahren überschritten. Bei der Modernisierung gehe es nun darum, die Altreaktoren robuster zu machen, so Atomaufsichtschef Bernard de Rochuc, sowohl gegenüber möglichen Unfällen im Innern wie Überschwemmungen oder Feuer, als auch äußeren Gefahren wie Erdbeben oder großer Hitze infolge der Klimakrise. Greenpeace Frankreich hat die Entscheidung der Atomaufsichtsbehörde für die Laufzeitverlängerung scharf kritisiert. Konkrete Forderungen unabhängiger Experten zur Verbesserung der Sicherheit der Altreaktoren seien nicht berücksichtigt worden, heißt es in einer Mitteilung. Die industriellen Produktionskapazitäten des Energiekonzerns ÖDF hätten den Zeitplan diktiert und nicht die Notwendigkeit, die Sicherheit zu verbessern. Frankreich bezieht derzeit rund 70% seines Stroms aus Atomkraft. Bis 2035 soll dieser Anteil auf 50% reduziert werden.
Katrin Hondl über die verlängerte Laufzeit für die alten Atomkraftwerke des Betreibers EDF in Frankreich. Wegen des aktuellen Chipmangels hat der Autobauer Ford heute angekündigt, die Kurzarbeit in seinen europäischen Werken weiter auszubauen. Und laut Bloomberg muss auch die Produktion von Tesla in Kalifornien jetzt ruhen. Die Produktionsunterbrechungen könnten noch bis weit ins zweite Quartal andauern, schätzen die Konzerne. Von der hohen Nachfrage profitieren Chip-Hersteller, zum Beispiel Infineon, einer der größten europäischen Chipfirmen. Das zeigte sich heute bei der digitalen Hauptversammlung, über die Michael Watzke berichtet.
Eine Rede von Infineon-Chef Dr. Reinhard Ploss hat im besten Sinne immer auch etwas von Sendung mit der Maus. Denn wie ein leicht zerstreuter Professor erklärt Ploss gern sehr anschaulich, was Infineon eigentlich so alles produziert. Von Automotive-Halbleiter bis CO2-Filter. Infineon mache es seinen Kunden so leicht wie möglich.
Zum Beispiel, indem wir auch mit unseren Mikrochips gleich die Software dazu liefern. Ich nenne unsere Lösung deshalb gerne Instant-Elektronik. Ihre Anwendung ist ähnlich einfach wie eine Tasse Instant-Kaffee zubereiten. Einmal umrühren und fertig.
Wir würden den Kaffee gern umrühren, klagen viele Kunden, aber wir kriegen ja keinen. Vor allem die Autofirmen leiden unter einer Chip-Krise. Letzten Sommer brauchten sie wegen der Pandemie weniger Halbleiter, jetzt kriegen sie nicht genug. Ein Grund Corona, ein weiterer, chinesische Firmen kaufen wegen des Handelsstreits mit den USA die Märkte leer. Und in Texas legt der scharfe Wintereinbruch die Chipfabriken lahm. Infineon zieht auch deshalb die Eröffnung seines neuen Chipwerkes im österreichischen Villach um 3 Monate vor.
Infineon ist anpassungsfähig. Wir haben uns in allen Bereichen des Unternehmens und an allen Standorten zügig auf die neue Situation infolge der Pandemie eingestellt. Wir sind in vielen unterschiedlichen Zielmärkten und in allen Regionen der Welt breit aufgestellt. Läuft es in einem unserer Märkte mal schlechter wie im letzten Geschäftsjahr im Automotive-Markt, können wir das durch unsere Präsenz in anderen Märkten ausgleichen.
Tatsächlich ist Infineon bisher leidlich gut durch die Covid-Krise gekommen. Mit 8,6 Milliarden Euro Umsatz und einer Ergebnismarge von mehr als 13% liefen die Geschäfte 2020 nur wenig schlechter als im Jahr davor. Quasi nebenbei stemmte das Münchner Unternehmen auch noch die größte Übernahme seiner gesamten Firmengeschichte, die des US-Chip-Herstellers Cypress.
Unter erschwerten Bedingungen mit Reise- und Kontaktbeschränkungen haben wir die Integration der neuen Geschäftsteile erfolgreich vorangetrieben. Inzwischen arbeiten weltweit 46.700 Menschen für Infineon. Das neue Infineon ist weit mehr als die Summe der beiden Unternehmensteile.
Zum neuen Infineon gehört bald auch eine Frau im Vorstand. Constanze Hufenbecher, bisher Finanzchefin bei Lufthansa Technik, übernimmt das neu geschaffene Ressort Digitale Transformation. Heute bei der Hauptversammlung grüßte Hufenbecher schon mal digital per Videobotschaft.
Am 15. April nehme ich meine Arbeit als Chief Digital Transformation Officer im Vorstand von Infineon auf. Ich werde in dieser Rolle dafür sorgen, dass wir die enormen Potenziale der digitalen Transformation für das Unternehmen bestmöglich ausschöpfen.
Mit Hufenbecher, die schon vor 15 Jahren bei Infineon war, steigt die Frauenquote im Vorstand von 0% auf 20%. Die Transformation bei Infineon ist in vollem Gange.
Michael Watzke über die Lage beim Chiphersteller Infineon. Der Leverkusener Bayer-Konzern, das kann man mittlerweile so verknappt sagen, hat sich bei der Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto ordentlich verschätzt. Die Rechtsrisiken verhageln Bayer in diesem Jahr wieder die Bilanz. Einzelheiten von Vivien Leue.
Unterm Strich steht ein immenser Verlust. 10,5 Milliarden Euro Minus verzeichnete der Bayer-Konzern 2020, unter anderem wegen hoher Abschreibungen im Agrargeschäft. Im Vorjahr machte der Pharma- und Agrarchemiekonzern aus Leverkusen noch einen Gewinn von gut 4 Milliarden Euro. Vorstandschef Werner Baumann zeigte sich am Morgen bei der Vorstellung der Bilanz dennoch zufrieden.
Unter dem Strich lag unser bereinigtes Ergebnis trotz der Währungseffekte, trotz Umsatzausfällen im Zusammenhang mit Covid und trotz erheblicher Preiseinbußen bei zwei unserer Pharmaprodukte in China auf dem Niveau des Vorjahres. Zur Erinnerung, das war 2019 der höchste Wert, der jemals bei Bayer erzielt wurde.
Der bereinigte Betriebsgewinn EBITDA stagnierte 2020 bei nahezu 11,5 Milliarden Euro. Der Umsatz sank wegen negativer Wechselkurseffekte auf 41,4 Milliarden Euro. Wie ein Damoklesschwert hing auch im vergangenen Jahr der Glyphosat-Rechtsstreit in den USA über dem Konzern. Die tiefroten Zahlen, sie liegen unter anderem an milliardenschweren Rückstellungen hierfür. Bayer hatte 2018 bei der Übernahme des Agrarchemie-Riesen Monsanto auch dessen juristische Probleme übernommen. Seitdem hat sich der Wert der Bayer-Aktie in etwa halbiert. Immerhin, eine Einigung vor Gericht könnte kurz bevorstehen.
Wir haben uns mit den Klägeranwälten auf einen überarbeiteten Vorschlag geeinigt, wie wir mögliche künftige Klagen managen und auch beilegen wollen. Jetzt muss das Gericht die neue Einigung prüfen.
Stimmt der Richter zu, könnte Bayer dieses Kapitel endlich schließen und etwas unbelasteter in 2021 agieren. Allerdings bleibt die Unsicherheit durch die Pandemie. Finanzvorstand Wolfgang Nickel.
Wenn wir eine etwas breitere Perspektive auf 2021 einnehmen, dann steht natürlich die Bekämpfung von Covid-19 weiterhin an erster Stelle. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Sie wird die Menschen und auch die Märkte weltweit weiter beeinflussen.
So hat Bayer im vergangenen Jahr in seiner Consumer Health Sparte zum Teil geringere Umsätze gemacht, weil die Menschen durch die Abstandsmaßnahmen weniger krank waren. Dafür halbierten sich die Reisekosten der rund 100.000 Bayer-Mitarbeiter weltweit. Auch an anderer Stelle könnte die Pandemie für neues Wachstum sorgen.
Vor diesem Hintergrund hoffen wir sehr, dass wir durch unsere Kooperation mit CureVac und eine hoffentlich folgende Zulassung für das von CureVac entwickelte Vakzin schon in diesem Jahr an der Impfstoffproduktion mitwirken können.
Der Impfstoff soll unter anderem im Wuppertaler Bayerwerk hergestellt werden. Mit solchen Zukäufen und Kooperationen sieht Konzernchef Werner Baumann das Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet.
Wir haben die Transformation unseres Unternehmens weiter vorangetrieben, unsere Produktpipelines weiterentwickelt und über alle Geschäftsfelder hinweg in neue Technologien investiert.
Große Hoffnungen setzt Baumann hier insbesondere in den Aufbau einer Plattform für Zell- und Gentherapien.
Mit dieser Plattform können wir an bahnbrechenden Innovationen arbeiten, um Krankheiten zu behandeln oder sie sogar zu heilen. Das betrifft zum Beispiel die bisher unheilbare Nervenkrankheit Parkinson.
Dennoch, das sind langfristige Planungen. Für das aktuelle Jahr bleiben bei Bayer Unsicherheiten.
Vivien Leue über die Bilanz des Bayer-Konzerns, damit zur Börse, die heute meine Kollegin Claudia Werle für uns im Blick hat. Frau Werle, mehr als 10 Milliarden Euro Verlust für Bayer, ein Rekord und entsprechend auch die Bewertung an der Börse?
Ja, das ist so. Ein Rekordverlust im vergangenen Jahr, keine großen Sprünge in diesem Jahr. An der Börse kommt das nicht gut an. Bayer-Aktien sind mit Abstand die großen Verlierer im DAX. Sie geben fast 6% nach.
Trotz erheblicher Corona-Schäden hat die Rückversicherung Munich Re 2020 noch einen Gewinn erzielt. Wie ist ihr das gelungen?
Gut, die Absage und Verschiebung von Großveranstaltungen wie beispielsweise die Olympischen Spiele in Japan kamen dem Rückversicherer teuer zu stehen. Aber das ist ja ein breit aufgestellter Konzern und in anderen Bereichen, da lief es durchaus besser. Besser soll es auch wieder in Zukunft werden. Aktionäre dürfen sich über eine Dividende freuen. Die Aktien von Munich Re heute 2,5% im Plus.
Mikrochips sind gefragt, deshalb zieht Infineon die Eröffnung eines neuen Werks vor. Sind die Aktien auch gefragt?
Gut, das Plus ist nicht ganz so deutlich wie bei Munich Re, nur 0,3% höher. In der neuen Fabrik, da könnten Halbleiter etwa für Antriebe von Elektrofahrzeugen gefertigt werden. Auch langfristig will man den wachsenden Bedarf der Kunden bedienen. Das kommt gut an. Aixtron ist auch ein Unternehmen, das von der steigenden Nachfrage nach Chips profitieren kann. Aixtron stellt Anlagen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern und Nanomaterialien her. Da geht es also beispielsweise um LEDs. Und der Aktienkurs von Aixtron, der ist heute um satte 14,5% gestiegen.
Ja, solche Ausschläge sieht man nicht so oft. Bei der Aktie von GameStop haben wir das allerdings in den letzten Wochen auch schon erlebt und heute dreht der Markt wieder frei.
Ja, was wir zuletzt gesehen haben, das war wirklich eine regelrechte Achterbahnfahrt. Über das Internet hatten sich ja zahlreiche Kleinanleger organisiert, um massenhaft Papiere des Computerspieleherstellers zu kaufen. Das Unternehmen war ja durch die wachsende Online-Konkurrenz und durch die Corona-Krise in die Bredouille gekommen. Hedgefonds kamen in Schwierigkeiten, weil sie auf sinkende Kurse gesetzt hatten. Zwischenzeitlich musste die Aktie vom Handel ausgesetzt werden. Jetzt heißt es, der Finanzchef verlässt das Unternehmen Ende März. Es gibt wirklich viele, die sagen, also diese Kurskapriolen, die wir jetzt bei GameStop sehen, die seien Anzeichen von einer Blase, die irgendwann ein böses Ende nehmen könnte.
Das waren die spannenden Einzelwerte. Schauen wir doch auf den Gesamtmarkt.
Es ist ein Wechselspiel zwischen Hoffen und Bangen. Je nachdem, wie sich die Ausbreitung der Corona-Pandemie weiterentwickelt, werden ja Lockerungen in Aussicht gestellt. Das Impfen geht, wenn auch langsam, aber es geht voran. Andererseits machen sich viele Sorgen, was die Inflationsentwicklung angeht. Die Geschäftszahlen, die jetzt veröffentlicht worden sind, zeigen ja auch, viele Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen. Der DAX ist heute im Minus, -0,5%. Er steht jetzt bei 13.847 Punkten.
Und dann noch der Euro, deutsche Staatsanleihen und Gold.
Der Euro 1,22 Dollar. 25 die Umlaufrendite gestiegen auf minus 0,3% und die Feinunze Gold 1.776,97 $.
Das war der Börsenbericht aus Frankfurt von Claudia Werle. Danke dafür. Wirtschaft und Gesellschaft geht zu Ende. Silke Hane war am Mikrofon. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch und tschüss.
Deutschlandfunk.